Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung, neues Versammlungsgesetz für Sachsen, das Ende der Versammlungsfreiheit. Wir haben hinter den Titel, den zweiten Titelteil, das Ende der Versammlungsfreiheit, kein Fragezeichen gemacht. Das hatten wir diskutiert. Das kann ja vielleicht auch so ein Punkt für die Diskussion sein, ob dieses Gesetz, über das wir heute ein bisschen beleuchten wollen in unserer Veranstaltung, tatsächlich das Ende der Versammlungsfreiheit in Sachsen sein wird. Es ist eine Veranstaltung der Linksfraktion im Sächsischen Landtag und Anlass, vielleicht ein paar Worte vorweg, ist im Koalitionsvertrag oder anders angefangen. Wir nähern uns dem Ende der Landtagslegislaturperiode von CDU, Grünen und SPD. Am 1. September sind Wahlen, dann sind sozusagen 5 Jahre der Arbeit dieser Regierung vorbei und am Anfang so einer Regierungsphase macht man sich einen Koalitionsvertrag, einigt sich auf viele Sachen. Und wir merken das gerade im Landtag, dass offensichtlich jetzt der Koalitionsvertrag nochmal gelesen wurde und wir mit Gesetzen überschwemmt werden. Und eines dieser Gesetze, mit denen wir überschwemmt werden, ist das Sächsische Versammlungsgesetz. Die Koalition, die drei Parteien haben nämlich in ihrem Koalitionsvertrag 2019 vereinbart, das Versammlungsgesetz in Sachsen bis 2021 praxisgerechter und verständlicher zu machen. Jetzt 2021 schon vorbei. Aber das mal beiseite gelegt, wurde dann in der Mitte des letzten Jahres 2023 ein Entwurf, ein Referentenentwurf vorgelegt, jetzt nicht dem Landtag, aber einer geneigten Öffentlichkeit, bestimmten Verbänden zur Verfügung gestellt, um dazu Stellung zu nehmen. Es gab parallel auch, vielleicht auch aufgrund der Kritik von zivilgesellschaftlichen Organisationen, dass in dieser sogenannten Verbändebeteiligung, die so üblich ist bei Gesetzesverfahren, vor allem Polizeistellen, Ordnungsämter, kommunale Ebene, also eher sozusagen die Behördenseite angehört wurde und nur 2 zivilgesellschaftliche Organisationen, nämlich das Grundrechtekomitee und der Landesschülerrat, wurde das dann nochmal parallel auf das Beteiligungsportal des Freistaats Sachsen gestellt, dieser Referentenentwurf. Und da sind auch Stellungnahmen eingegangen. Vielleicht haben auch Leute, die hier im Raum sind, was dazu geschrieben. Will ich jetzt nicht ausführen, das war sozusagen noch die Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Frage ist immer, ob wie verbindlich die ist und ob dann wirklich was einfließt in das Gesetz. Aber sei das dahingestellt. Wir haben dann im Dezember als Landtag den überarbeiteten Gesetzesentwurf zugeleitet bekommen. Und jetzt beginnt quasi das parlamentarische Verfahren und soll bis Juni, um das gleich rund zu machen, abgeschlossen werden, glaube ich, mit einer Beschlussfassung im Landtag. Es ist wenig Zeit für eine wirklich breite öffentliche Auseinandersetzung zu diesem Machwerk, nenne ich es mal, zu diesem neuen Versammlungsgesetz. Und wir wollen vielleicht auch ein bisschen für Leipzig heute einen Punkt setzen, das Ding mal anzuschauen, einer kritischen Analyse zu unterziehen und vielleicht auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Ist das jetzt so schlimm? Ist es das Ende der Versammlungsfreiheit? Lohnt es sich sozusagen außerparlamentarisch, aber vielleicht auch dann für das Podium juristisch, parlamentarisch da irgendwie mit zu handeln? Also wir müssen damit handeln, aber wie macht man das? Was können vielleicht auch Wege sein? Wir haben eingeladen heute 3 verschiedene Akteure, die mit verschiedenen Perspektiven auf das Gesetz blicken wollen. Und ich fange bei Kerstin Köditz an, ist bestimmt vielen bekannt. Abgeordnete der Linken im Sächsischen Landtag, wie lange weiß ich jetzt nicht, aber ein paar Jährchen. Bekannt als Antifa-Expertin oder Sprecherin für antifaschistische Politik. Kerstin weiß viel über Neonazi-Strukturen, über die extreme Rechte und auch Strategien dagegen, kommt aus Grimma, genau, und ist in dieser Legislatur und darum vielleicht sitzt du auch hier verantwortlich für die Innenpolitik, für die Linksfraktion, zuständig für die Innenpolitik der Fraktion Die Linke. Daneben Tim Detzner. Tim Detzner kommt aus Chemnitz, ist dort verstrickt, wie du es selbst gesagt hast, in viele Bündniszusammenhänge, Initiativenzusammenhänge, Gruppenzusammenhänge, ist notorischer Anmelder von Demonstrationen und berät auch Initiativen, Jugendgruppen und so weiter, wie sie mit Versammlungsrecht umzugehen haben, mit Auflagenbescheiden umzugehen haben, und ist auch Vorsitzender der Linken in Chemnitz, aber das ist heute nicht deine vorrangige Rolle. Und Tim hatte, glaube ich, auch schon viel, genau wie ich, mit Raik zu tun, mit Raik Höfler. Raik Höfler ist Rechtsanwalt hier in Leipzig, eigentlich Fachanwalt für Sozial Recht und das beschäftigt dich auch am meisten gerade, ist auch ein sehr wichtiges Thema, leider nicht Thema heute Abend, aber vielleicht in anderen Kontexten. Und auch Verwaltungsrechtler, also beschäftigt sich mit unter anderem Versammlungsrecht. Und ich glaube, wir haben auch, genau wie Tim, habe ich viel in den letzten Jahren als Demo-Anmelderin mit dir zu tun gehabt. Und ich glaube, wir haben auch viel Gutes quasi entscheiden können oder den Staat schon in seine Schranken weisen können durch Klagen, durch rechtliche Überprüfung von Auflagenbescheiden, von Kameraüberwachung auf Demos und so weiter und so fort. Genau, Versammlungsrecht, Versammlungsfreiheit ist in Artikel 8 Grundgesetz verfasst, steht da eigentlich blank da und man könnte denken, das reicht aus, aber es gibt natürlich eine Regelung, es gibt eine Regelungsgeschichte, es gab und gibt ein Bundesversammlungsgesetz, was 2006 auch im Kontext der Föderalismusreform, meine ich, freigegeben wurde, an die Länder sich eigene Landesversammlungsgesetze zu geben. Sachsen hat das 2012 auch gemacht. Final hat unter anderem eine sehr umstrittene Regelung in Bezug auf Demonstrationen an historischen Orten, an historischen Daten, die sogenannte Frauenkirchenregelung da eingeführt. Das ist aber jetzt Geschichte. Jetzt handeln wir mit diesem neuen Versammlungsgesetz. Und ich würde euch jetzt bitten, jeweils aus eurer Perspektive der Politikerin, des Praktikers, des Juristen, kurz eine Einschätzung zum Gesetz zu geben. Und dann können wir so in der Diskussion noch mal nachfassen zu bestimmten Fragen. Und Kerstin, dir würde ich das erste Wort geben und dich fragen, wie liest du das Gesetz sozusagen politisch? Welche Stoßrichtung hat es? Wie bewertest du es?
Vielen Dank für die Einladung heute. Und ich fange nochmal direkt bei dir an. Wenn ich es nämlich politisch bewerten will, muss ich den Koalitionsvertrag mir wirklich nochmal hernehmen. Du hast nämlich nur den zweiten Teil der Formulierung dort verwendet. Ich hatte es mir nochmal ganz rausgesucht. Wir werden das sächsische Versammlungsgesetz weiterentwickeln, um dem verbürgten Recht auf politische Teilhabe größtmögliche Wirksamkeit zu verleihen. Der Schutz der Versammlungsfreiheit ist elementare staatliche Aufgabe. Und dann erst hast du weiter vorgelesen, dass das bis 21 zu machen ist. Das, was ich vorgelesen habe aus dem Koalitionsvertrag, liest sich genau so, wie man sich es eigentlich vorstellt. Koalitionsvertrag, SPD, Grüne und CDU saßen zusammen. Ich schätze mal, dass sich gerade die Grünen über diese Formulierung sehr gefreut haben. Allerdings finden wir das jetzt so im Gesetzentwurf überhaupt nicht mehr. Ich will auch noch mal diese Strecke noch mal verdeutlichen, Jule, was du angesprochen hast. Sie machen zuerst eine Ankündigung, sie machen dazu eine Pressekonferenz, aber kein Mensch hat den Referentenentwurf, aber mittels einer Pressemitteilung werden diverse Inhalte verkauft. Und du kannst eigentlich als Opposition ohne Gesetzestextkenntnis überhaupt nicht darauf reagieren, könntest maximal auf eine Pressemitteilung reagieren, geht überhaupt nicht. So, und es ist, wie gesagt, zum Jahreswechsel uns dann der Gesetzentwurf zugeleitet worden. Und jetzt gucken wir einfach mal konkret in den Kalender. Am 18. April wird eine Anhörung im Innenausschuss zu diesem Gesetzentwurf stattfinden. Und dann haben wir noch eine Innenausschusssitzung am 30. Mai und dort muss das Gesetz im Grunde im Innenausschuss beschlossen werden, damit es in der letzten Landtagssitzung im Juni zum Gesetz wird durch den Landtag. Das ist von der Zeitleiste her eigentlich überhaupt nicht machbar. Wir haben es mit der Koalition jetzt in einigen Fragen, haben wir das Problem, wir machen eine Anhörung, in der Anhörung sind Anregungen gekommen und die drei können sich nicht einigen, welche Änderungsanträge sie noch machen. Und diesmal hat man nur einen Monat gut dazwischen Zeit. Wir haben haufenweise Gesetze auf Halde noch liegen, weil CDU blockiert, weil Grüne noch was reinhaben wollen und so weiter und so fort. Also ich halte das für äußerst problematisch. Und dieser Zeitdruck führte ja auch noch dazu, wir können nicht noch Sondersitzungen und Ähnliches machen. Ach, die AfD hat hier auch so einen Gesetzentwurf, wo es irgendwie um Versammlungen geht. Na, da hören wir das gleich mal zusammen. Allerdings geht es da nicht um die Fragen, über die wir heute hier reden wollen, sondern die AfD möchte einfach das Versammlungsrecht für Ausländerinnen und Ausländer streichen. Ich verkürze das jetzt einfach mal. Aber bei der Anhörung haben auch die AfD-Leute dann dasselbe Fragerecht wie die demokratischen Parteien. Und somit kann dieses Thema in der Anhörung immer wieder in den Vordergrund gespielt werden. Und die AfD hat damit eine Bühne bekommen, sondersgleichen. Was sich die Koalition dabei überlegt hat, das zusammen anzuhören, ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Es führt nur dazu, dass im Grunde die Debatte um ihren Gesetzentwurf vielleicht sogar ausgebremst wird, nicht so viele Fragen gestellt werden und so weiter und so fort. Zum Gesetzentwurf selbst kann ich eigentlich, ich habe mir das mal so angeschaut, natürlich sehe ich auch positive Aspekte. Ich fange mal mit dem Positiven an, das soll ja pädagogisch wertvoll sein. Also es geht einmal um die Nutzung von Privatflächen. Des Weiteren wird jetzt besser geregelt, wie Kooperationsgespräche, dass die eben stattfinden sollen. Und was natürlich mit Sicherheit aus unserer Sicht zwiespältig, aber trotzdem nehme ich es mal unter die Positivaspekte, diese leitungslosen Versammlungen, also landläufig Spaziergänge genannt, aber mit Sicherheit würden wir uns ab und zu auch eine leitungslose Versammlung wünschen. Sehr problematisch sehe ich die ganzen Regelungen in Bezug auf den besseren Schutz der Pressevertreterinnen. Dort sehe ich im Grunde im Endeffekt einen Lösungsansatz, dass wirklich sich Medienvertreter akkreditieren müssen. Also ich sage jetzt mal, damit ist eigentlich schon alles ausgeschlossen, was eigentlich eine kritische Medienbegleitung für einen Polizeieinsatz sein könnte. Wenn ich mich vorher bei der Polizei anmelden muss, fällt es mir mit Sicherheit etwas schwerer, kritisch den Polizeieinsatz selbst. So, die Liste der negativen Aspekte ist etwas länger. Also die Sache mit der Ordnerüberprüfung ist für mich ganz eindeutig eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Es ist eine Datensammelwut damit verbunden. Es wird eine abschreckende Wirkung haben. Also diesen Bereich kann man nur aufs Schärfste konzentrieren. Das Zweite ist, dass aus meiner Sicht der Polizeivollzugsdienst weitreichende Eingriffsbefugnisse erhält und eigentlich fast alle Aufgaben der Versammlungsbehörde während des Versammlungsgeschehens übernimmt. Und ich meine, wir haben bewusst bisher die Trennung gehabt an der Stelle zwischen Polizei und Versammlungsbehörden. Also das wird aus meiner Sicht dort im Grunde völlig aufgelöst. Und es wird natürlich auch unnötige praktische Probleme geschaffen, indem bei einer 48-Stunden-Frist für eine Versammlungsanzeige künftig Samstage, Sonntage und Feiertage außer Betracht bleiben, wodurch sich Fristen ja erheblich verlängern. Und wie soll dann noch eine Versammlung anmeldefrei sein können? Also ist völlig nicht nachvollziehbar. Und mit Sicherheit ist auch die neue Formulierung, Ausdifferenzierung des Störungsverbots sehr rechtsunsicher für die Beteiligten, zum Beispiel einer friedlichen Sitzblockade, die gleitend unerlaubt und sogar gegebenenfalls strafbar werden kann, indem sie zum Scheitern einer anderen Versammlung führt. Also wie das passieren soll, ist wirklich nicht nachvollziehbar. Wir sehen an diesen Stellen wirklich einerseits rechtliche Bedenken bei diesem Gesetzentwurf. Und wenn das zum Beispiel bei der Anhörung mehrfach formuliert wird, dass die Sachverständigen rechtliche Bedenken haben, geht manchmal auch ein Nachdenken bei der Koalition durch, denn ansonsten müssten wir den nächsten Sächsischen Landtag dann definitiv auffordern, hier zu klagen. So, ja, und vielleicht an der Stelle schon die Ankündigung, damit das auch dann nicht verwunderlich ist. Jule Nagel sprach davon, dass das eigentlich erstmal alles im Grundgesetz geregelt ist. Und wir denken, das ist die Grundlage und werden uns nicht mit Änderungsanträgen an diesem Gesetzentwurf vergreifen. Es würde nur ein Verschlimmbessern werden. Und ihr könnt davon ausgehen, wir werden diesen Gesetzentwurf im Landtag ablehnen bei den Dingen, die jetzt dort enthalten sind.
Danke, Kerstin. Erstmal als erstes Statement. Ich glaube, wir kommen auf bestimmte Aspekte nochmal zurück. Was die Ordnerinnenüberprüfung ist, das spiegelt sich bestimmt bei den zwei Nachrednern wieder. Und auch die Frage, braucht man überhaupt ein Versammlungsgesetz, würde ich dann sozusagen in unsere Diskussionsrunde nochmal extra aufnehmen und würde vielleicht erstmal Reik dir das Wort geben. Auch du hast dir den Gesetzesentwurf angeschaut. Du hast, glaube ich, zu der Frage Versammlungsgesetz überhaupt ja, nein, eine radikale Auffassung oder eine prinzipielle. Genau, vielleicht kannst du einfach, das geht einfach so an.
Okay.
Ah, genau.
Das mich auch. Alles klar.
Deine Perspektive geben.
Genau, radikalere Auffassung, damit würde ich auch anfangen. Danke. Du hattest schon gesagt, eigentlich steht alles wesentlich im Grundgesetz drin, nämlich Artikel 8, ich würde ihn einfach mal vorlesen. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das ist erweitert in der sächsischen Verfassung auf alle Menschen, gilt aber auch bundesweit, nicht nur für die Deutschen, die im Artikel 8 stehen. Und eigentlich steht alles drin. Man braucht keine Anmeldung, man braucht keine Erlaubnis, es muss friedlich sein und man darf keine Waffen mitnehmen. Punkt. Die einzige, die, wie ich finde, erforderliche Kontextuierung ist erfolgt durch das Bundesverfassungsgericht, durch das Brockdorf-Urteil 1985, wo die sich das erste Mal mit dem Artikel 8 auseinandergesetzt haben und da ganz wesentliche Grundzüge für die Versammlungsfreiheit reinschreiben, die auch heute noch genauso gelten und die meines Erachtens jedes Versammlungsrecht oder jedes Versammlungsgesetz obsolet machen. Also in dem Brockdorf-Beschluss vom BVFG steht drin, die Versammlungsfreiheit ist ein ursprünglich ungebändigter, unmittelbarer Ausdruck von Demokratie, also so starke Worte nimmt das Bundesverfassungsgericht selten. Es ist ein Abwehrrecht gegen den Staat, es soll Minderheiten schützen, es soll Mindermeinungen schützen, es soll dem Kampf der Meinungen dienen, auch so eine Rhetorik nimmt das Bundesverfassungsgericht sonst selten in den Mund, in dem Beschluss schon. Es muss gewährleistet sein, dass freier Zugang zu Versammlungen besteht, es muss gewährleistet sein, dass bei Versammlungen keine Observation stattfindet, es muss gewährleistet sein, dass bei Versammlungen keine Registrierung stattfindet, wer teilnimmt oder wer nicht teilnimmt, weil so schon 1985 das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit der Observation, der Registrierung dazu führen kann, dass Menschen ihre Versammlungsfreiheit einfach nicht wahrnehmen und ihre kollektive Meinungskundgabe für sich behalten und quasi nicht in die Öffentlichkeit tragen. Genau, deshalb von mir eigentlich der radikale Schluss, dass schon das bisherige sächsische Versammlungsgesetz nicht notwendig ist. Teilweise meines Erachtens verfassungswidrig, zumindest Rechtsgelehrte sehen das genauso wie ich, leider die Rechtsprechung nicht. Genau, aber in der jetzigen Fassung vom sächsischen Versammlungsgesetz finde ich schon problematisch das Uniformverbot, dass quasi gesagt wird, man darf keine einheitliche Kleidung tragen. Genau, die einheitliche Kleidung ist aber ein Ausdruck oder kann ein Ausdruck der gemeinsamen Meinungskundgabe sein, sodass so eine Begrenzung schon meines Erachtens verfassungswidrig ist. Dasselbe gilt für das Vermummungsverbot. Die Argumentation vom Gesetzgeber oder von Gerichten, dass eine Vermummung zu mehr Gewalt führen würde, ist einfach empirisch nicht belegt. Das ist einfach nur eine Behauptung. Und das Vermummungsverbot spielt deswegen eine Rolle, weil Bild- und Tonaufnahmen zulässig sind und wenn Personen bei Versammlungen teilnehmen und sich quasi vor Bild auf Schon und Bild- und Tonaufnahmen sinnvoll schützen wollen, müssen sie sich vermummen, weil ansonsten wissen sie nicht, was mit ihrem Gesicht oder mit ihren Daten passiert. Also ich halte die Bild- und Tonaufnahmen schon für verfassungswidrig und das Vermummungsverbot genauso. Wenn ich schon das bisherige Versammlungsgesetz für verfassungswidrig halte, dann gilt das für das Neue natürlich erst recht. Insofern, du hattest mich mal gefragt, ob man aus juristischer Sicht ein neues Versammlungsgesetz braucht. Ich sage, wenn man schon das alte nicht braucht, dann braucht man natürlich auch kein neues. So, das sehe ich so wie du, das wird nur verschlimmbessert. Da brauchen wir keine Änderungsanträge stellen, weil Versammlungsfreiheit ist in dem Gesetz nicht drin. Also ist in keinem Gesetz drin. Jedes Gesetz schränkt Versammlungsfreiheit ein. Ja? Genau. Ich würde gleich nochmal, ich habe auch so eine Liste gemacht, was mir beim Durchblättern aufgefallen ist an positiven oder negativen Sachen. Ich würde auch mit den positiven anfangen, aber nicht wie du aus pädagogischen Gründen, sondern einfach, weil es schneller geht. Ich habe jetzt den Schutz der Presse als positiv gewertet, das hattest du als negativ gewertet. Ich sehe es auch kritisch tatsächlich, weil der nur dann greift, der Schutz, wenn sich die Pressevertreter bei der Polizei melden und wenn sie einen Presseausweis vorzeigen. Und eigentlich finde ich es absurd, dass in dem Gesetz drinstehen muss, dass die Presse geschützt werden muss. Das sollte eigentlich von so aus auch wegen Artikel 5, wegen der Pressefreiheit selbstverständlich sein, sodass es die Regelung eigentlich auch nicht braucht. Aber wenn sie drin steht, ist zumindest gesagt, passt mal ein bisschen auf die Pressevertreter auf. Deswegen ich mehr positiv als negativ bei der Regelung. Eine weitere Regelung, die ich positiv finde, ist, dass jetzt geregelt werden soll, dass die Veranstalter und die Versammlungsleiterinnen mitgeteilt bekommen sollen, wenn Übersichtsaufnahmen gefertigt werden. Eigentlich braucht man auch das nicht, weil man sieht, wenn eine Kamera auf die Demo gerichtet ist. Bis jetzt war das Problem, man wusste nicht, ob die angeschaltet ist oder nicht. Wir haben da lustige Verfahren geführt, wo wir uns gestritten haben, ob die an war oder nicht, die Kameras. Ne? Das erledigt sich damit, die Streite. Einzige richtige Verbesserung, die ich gefunden habe, ist, dass jetzt auch Ordner ab 16 Jahren quasi Ordnerinnen sein dürfen. Das ist die einzige wirkliche Verbesserung. Alles weitere, was in dem Gesetz an Verbesserungen drinsteht oder was du benannt hattest, ist meines Erachtens nur eine Umsetzung von Rechtsprechung oder allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsätzen. Also es ist geregelt in § 12 der Grundsatz zur Verhältnismäßigkeit. Da muss in kein Gesetz geschrieben werden. Da ergibt sich aus der Verfassung. Also alle Maßnahmen des Staates gegen Bürger müssen verhältnismäßig sein. Das muss ich nicht ins sächsische Versammlungsgesetz schreiben. Und dass jetzt die Inanspruchnahme von Privateigentum erlaubt ist, muss auch in dem Gesetz stehen. Das ergibt sich aus der Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht. Also das macht wieder die radikale Sichtweise deutlich. Man braucht das Versammlungsgesetz nicht, weil sich alles aus Artikel 8 ergibt. Was ich noch gefunden habe, ist, dass jetzt auch Infrastruktur zu Demos geschützt werden soll, also bei Protestcamps oder bei Antifa-Soli-Konzerten, die den ganzen Tag gehen, dass halt irgendwie da Tische, Technik, Toiletten und sowas mit geschützt sind. Aber auch das musste nicht im Gesetz erwähnt werden, weil auch das ergibt sich aus der Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht. Also sind alles Punkte, die werden da so als Feigenblatt reingeschrieben, damit es möglichst toll und liberal klingt. Aber sind das alles Punkte, die schon seit Jahren erkämpft wurden. So, das ist, ja, sie mussten alle bis zum Bundesverfassungsgericht getragen werden, damit das erlaubt war oder beziehungsweise zugelassen wurde von den Behörden. Und jetzt das reinzuschreiben und sich gönnerhaft darzustellen, oh, wir sind ja so liberal, halte ich für nicht korrekt. Genau, die negativen Punkte. Ich habe mir herangeschrieben, du hattest als positiven Punkt benannt, dass die Kooperationspflichten und die Kooperationsmodalitäten verschärft werden oder mehr Aufmerksamkeit gegeben wird. Das sehe ich als negativer Punkt, weil das dreht meines Erachtens auch die Rechtsprechung vom Brockdorf-Beschluss um. Das Bundesverfassungsgericht sagt, die Behörde muss kooperieren, die Behörde muss mit mir sprechen, die Behörde muss mich fragen und die Behörde muss alles tun, um meine Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Und in dem Entwurf zu dem Versammlungsgesetz steht, ist jetzt umgedreht, dass jetzt die Veranstalterinnen auf einmal Mitteilungspflichten haben. Und dass sie auf einmal jetzt sagen sollen, ich habe den Wortlaut jetzt nicht im Kopf, aber sie haben eine Unterrichtungspflicht der Behörde gegenüber über alle Umstände, die mit der Demo zusammenhängen. So, dann im nächsten Absatz steht sogar drin, sie müssen auf Anforderung von der Versammlungsbehörde Informationen und Unterlagen vorlegen, die im Zusammenhang mit der Demo stehen. Das ist eine Umkehr von der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung. Das komme ich da noch dazu, was ich verfassungsrechtlich bedenklich halte, aber der Punkt gehört auf jeden Fall dazu. Genau, das ist keine Versammlungsfreiheit. Das zeigt meines Erachtens, dass das Gesetz nur dafür gemacht ist, es den Behörden leichter zu machen, Versammlungen zu reglementieren, zu erschweren, zu verbieten, zu gängeln, wie auch immer man das nennen mag. Genau, das ist der eine negative Punkt. Ein zweiten Punkt, den ich auch als negativ sehe, da hattest du auch gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du den gar nicht so schlecht findest, die leiterlosen Versammlungen. In dem bisherigen Gesetz steht drin, dass jede Versammlung einen Leiter haben muss. Das widerspricht auch dem Bundesverfassungsgericht, weil das Bundesverfassungsgericht sagt, es braucht keinen Leiter. Es kann sich einfach eine Menschenmenge zusammenfinden und ohne Leiter eine gemeinsame Meinungskundgabe äußern. Diese Vorstellung, dass es einen Leiter braucht, ist wieder bürokratisches Behördendenken, hierarchisches Denken. Jemand muss doch den Hut aufhaben, jemand muss der Chef sein und jemand muss sagen, wo es lang geht. Aber diese Meinungsfreiheit was das Bundesverfassungsgericht gesagt, ist ein unbändiges, ursprüngliches, ungebändigtes, unmittelbarer Ausdruck von Demokratie, wo es gerade keinen Leiter braucht und wo nicht einer sagt, hier gehen wir lang, sondern es kann sich auch die Masse an sich überlegen, wo wir lang gehen. Und jetzt dreht der Gesetzgeber das um, dass er zwar nicht mal sagt, es muss einen Leiter geben, jetzt steht aber im Gesetz, wenn es keinen Leiter gibt, na, dann machen wir das, dann macht das die zuständige Behörde. Wer immer dann die zuständige Behörde ist, da komme ich gleich noch dazu, dass das auch nicht ganz klar ist. Das heißt, es macht entweder die Versammlungsbehörde oder es macht die Polizei vor Ort und auf einmal ist die Leiter. Und in dem nächsten Paragraph steht dann drin, was die Aufgaben und Rechte eines Leiters sind. Und unter anderem ist das Recht eines Leiters, die Versammlung für beendet zu erklären. So, und das so, ja, also Stand jetzt ist, dass die eine Demo ohne Leiter nicht loslaufen lassen. Und Stand nach dem Gesetz ist dann, wir machen selber den Leiter und wir erklären die Demo für beendet. Das macht am Ende keinen Unterschied für alle Demonstrierenden, die quasi ihre Meinung kundtun wollen. Von Behörden, die das dann übernehmen können. Genau. Genau, aufgefallen war mir auch, das hattest du schon gesagt, die Fristen für die Versammlungsanzeigen, das macht wieder deutlich, dass es nicht um Versammlungsfreiheit geht, sondern dass es möglichst um bequemes Behördenhandeln geht, dass quasi nur Montag bis Freitag Versammlungsanzeigen eingereicht werden können und das Wochenende nicht mitzählt und das bei der 48-Stunden-Frist. Das kann, ich habe es in der Stellungnahme vom Grundrechtekomitee gelesen, könnte das bis zu 120 Stunden dann auf einmal sein. Das ist auf einmal dreimal so lang. Wenn man Wochenende hat und noch einen Feiertag davor und danach, muss man dann auf einmal seine Demo nicht zwei Tage vorher anmelden, sondern fünf oder sechs Tage vorher. Und das nur, weil die Behörde halt da nicht arbeiten will. Also das ist keine Versammlungsfreiheit, das ist eine Gängelung. Genau. Auch neu im Gesetz steht jetzt drin, was alles für Mitteilungspflichten bei einer Versammlungsanzeige bestehen. Im ersten Moment dachte ich, das ist ja gar nicht so schlimm, weil das ist jetzt schon Usus, wenn man eine Demo anzeigt, dass man dann sagen muss, wie viele Leute kommen, welche Kundgebungsmittel nehme ich mit, wie ist die Strecke und wie viele Ordnerinnen möchte ich haben. Das Problem, was ich sehe jetzt, ist, dass man auch verpflichtet ist, mitzuteilen, wenn sich wesentliche Änderungen ergeben, wo ich nicht weiß, wie das praktisch gehen soll, wenn ich eine Demo anzeige mit 500 Leuten. Und wann soll ich erkennen, dass nicht 500 kommen, sondern nur 100? Oder wann soll ich erkennen, dass nicht 500 kommen, sondern 1000? Und das Folgeproblem ist dann die Strafbarkeit. Also dann weiterhin bei den Straftatbestand ist es sogar, wenn ich gegen die Pflicht, wesentliche Änderungen mitzuteilen, verstoße, ist eine Strafbarkeit. Und diese Strafbarkeit kann nur dadurch konstruiert werden, dass vorher diese Mitteilungspflichten bestehen, die bis jetzt nicht im Gesetz drin standen. So, ne, also einfache Mitteilungspflichten, okay, aber die Anzahl der Teilnehmenden und die Kundgebungsmittel, wenn das mehrere Gruppen sind, wenn das eine Bündnisdemo ist oder bundesweite, dann muss man noch gar nicht am Anfang wissen, was alles für Kundgebungsmittel eingesetzt werden. Ja, das ist einfach ein Haftungsrisiko für die Veranstaltenden und eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit, die nicht Not tut. Also ich sehe als krasseste Einschränkung und Gängelung bis hin, dass Artikel 8 quasi damit ausgehebelt werden kann, auch die Vorschrift zu den Ordnerinnen. Soll ich das mal ein bisschen skizzieren oder willst du das dann machen? Ich mache es mal so grob, so wie ich es verstanden habe. Ich habe die Regelung so verstanden, die ist einmalig, so wenn ich mich nicht irre. Die Versammlungsbehörde, also entweder die Kreise oder die kreisfreien Städte, können bei Tatsachengrundlage, dass eine Gefahr von der Demo ausgeht, verlangen, dass die Veranstaltenden die Namen und Geburtsdaten der Ordnerinnen angeben, damit die Versammlungsbehörde eine Geeignetheitsprüfung durchführen kann. Dann gibt es im nächsten Paragraph so ein paar Straftatbestände, wenn man als Ordner eine Verurteilung wegen dem Straftatbestand hat, dass man dann ungeeignet ist. Und dann gibt es aber eine Nummer 2 oder B, wo drin steht, wenn sonstige Tatsachen bekannt sind, aufgrund derer von Unzuverlässigkeit auszugehen ist, irgendwie so. Und weil die Versammlungsbehörde das ja nicht selber weiß, gibt dann die Versammlungsbehörde alle Daten von den Ordnerinnen, die von den Veranstalterinnen der Versammlungsbehörde gegeben wurden, an die Polizei weiter. Die Polizei prüft in ihren Daten, weiß ich nicht, ob auch VS-Anfrage erfolgt, wahrscheinlich, was für Erkenntnisse vorliegen. Ja, genau. Also steht nicht so im Gesetz, würde ich aber auch von ausgehen. Die Polizei prüft dann alle Daten, dann gibt die Daten von den allen Ordnerinnen zurück mit den Ergebnissen, die dann auch bei der Versammlungsbehörde sind. Weiterhin steht dann, dass die Versammlungsbehörde die Daten 2 Jahre aufheben darf. Dann entscheidet die Versammlungsbehörde, welche Ordnerinnen jetzt zuverlässig sind und welche nicht. Die nicht zuverlässig sind, werden abgelehnt. Dafür muss dann der Veranstalter, die Veranstalterin neue Ordnerin benennen, mit denen das Spiel von vorne losgeht. Und dann kriegt die Polizei eine Liste von der Versammlungsbehörde mit allen Namen, Anschriften aller Genehmigter und aller abgelehnt Ordnerinnen, damit dann am Tag der Versammlung selber nochmal alle Persos sich zeigen lassen können und nochmal überprüfen können, ob das jetzt mit der Liste übereinstimmt. Und wenn man dann noch als veranstaltende Person eine falsche Anzahl an Ordnerinnen angibt, ist das auch wieder strafbar. Ja, das ist also meines Erachtens grob verfassungswidrig, das ganze Regelungskonstrukt. Also auch datenschutzrechtlich, also was dann Daten hin und her geworfen wird und wer dann alles was von wem weiß, irre. Also inklusive diese Speicherungsbefugnis bei den Versammlungsbehörden für 2 Jahre. Genau, das zu den Ordnerinnen, eine Regelung, die auch neu ist, das weiß ich aber nicht, ob es die nicht auch in dem Musterentwurf für die Versammlungsgesetze gibt, dass Teilnehmenden oder potenziellen Teilnehmenden präventiv die Teilnahme untersagt werden darf. Das kenne ich bisher nur aus dem Fußballkontext oder aus dem Demokontext halt nur so gefährte Ansprachen und im Fußballkontext tatsächlich so Aufenthaltsverbote, wenn die senekundigen Beamten ihre Schäfchen kennen und sagen, hier, wir wollen nicht, dass du zu dem Auswahlspiel mitkommst, aber dass das jetzt für potenzielle Versammlungsteilnehmende gilt, halte ich auch für verfassungsrechtlich bedenklich tatsächlich. Auch wenn er vorher schon, sicherheitshalber. Ja. genau. Genau. Zwei was Formelles noch. Einmal, dass jetzt im Gesetz steht eine parallele Zuständigkeit von Polizei und Versammlungsbehörde, das hattest du schon gesagt. Bis jetzt war es so, alles bis zu Beginn war die Versammlungsbehörde zuständig. Nach Beginn gab es genau definierte Rechte von der Polizei, wann die zuständig ist, plus eine Eilzuständigkeit, wenn die Versammlungsbehörde nicht erreichbar ist. Und jetzt haben sie reingeschrieben, eine parallele Zuständigkeit. Das ist schwierig, tatsächlich weiß ich nicht, wie man damit umgehen soll, wer dann Ansprechpartner ist. Also tatsächlich eine parallele Zuständigkeit für Auflagen. Das ist also höchst unpraktikabel, aber das kannst du ja dann erzählen dazu, ne? Genau. Als letztes vielleicht noch für den Rechtsschutz, das ist jetzt für mich spannend, dass jetzt ins Gesetz reingeschrieben werden soll, dass Widersprüche und Klagen gegen Auflagenbescheide oder Demoverbote keine aufschiebende Wirkung haben. Bis jetzt hatten die aufschiebende Wirkung, die Behörden haben das bis jetzt so umgangen, haben bis jetzt die Lösung gewählt, dass die sofortige Vollziehung angeordnet werden muss. Vorteil von dieser bisherigen Regelung war, dass die Behörde schriftlich erklären muss, warum die sofortige Vollziehung angeordnet werden muss. Wenn jetzt im Gesetz steht, die Bescheide haben Kraft Gesetzes, die Widersprüche haben Kraft Gesetzes, keine aufschiebende Wirkung, müssen die Behörden sich nicht mehr die Mühe machen. Und das ist nochmal so ein Indiz. Es geht nicht um Versammlungsfreiheit, sondern es geht darum, es für die Behörde besonders irgendwie gemütlich zu machen. Was jetzt an dem Punkt aber auch dazu führt, dass, wenn man das stringent zu Ende denkt, auch der verwaltungsgerichtliche Eilrechtsschutz erschwert werden kann, weil der Prüfungsmaßstab bei den Verwaltungsgerichten unterschiedlicher ist, abhängig davon, ob eine Regelung Sofortvollzug hat oder nicht. Das würde ich nicht weiter erklären, aber es kann den einstweiligen Rechtsschutz erschweren, tatsächlich. Das ist, und eigentlich finde ich nur aus Bequemlichkeit reingeschrieben. Genau. Vielleicht als letztes ganz kurz, kann man dagegen juristisch vorgehen? Ja, kann man mit einem Normkontrollantrag. Das hat die Linke erst gemacht gegen das Polizeigesetz. So ein bisschen erfolgreich. Aber das, genau, die Erfolgsaussichten kann ich nicht einschätzen. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich halte schon das bisherige Versammlungsgesetz für teilweise verfassungswidrig. Von dem jetzigen Entwurf halte ich auf jeden Fall für verfassungswidrig die Pflichten zur Kooperation, weil das gegen die bisherige verfassungsgerichtliche Rechtsprechung verstößt. Ich halte die Vorschrift, dass die Behörde zum Versammlungsleiter wird, für verfassungswidrig, weil es ist grundgesetzlich anerkannt, dass es keinen Leiter braucht, dass man ohne Leiter demonstrieren kann. Und wenn es die Behörde sich quasi auf diese Posten setzt, ist das mindestens unverhältnismäßig meines Erachtens. Grob verfassungswidrig halte ich die Regelung mit den Ordnerinnen, die ich gerade so geschildert hatte, und die präventive Untersagung von Teilnahme an Versammlungen. Also diese 4 Punkte sind mir so beim Querlesen von dem Gesetzentwurf aufgefallen, wo ich dachte, das kann nicht richtig sein.
Wow. Ich hoffe, dass das sozusagen verständlich ist für euch. Also Nee, nicht weil du so geredet hast, sondern weil es so viele Normen sind, die natürlich auch ein bisschen bürokratisch sind, aber ich glaube, du hast es jetzt gut aufgerissen und sozusagen auch die Grundsatzstoßrichtung des Gesetzes, wie es ja auch Grundrechtekomitee und ich glaube auch kritische Juristin in Leipzig, weiß nicht, ob da heute jemand da ist, die haben auch publiziert dazu, was die grundsätzlich kritisieren, ne? Sozusagen, dass es eher behördenorientiert und nicht anwenderinnenorientiert geschrieben ist, das Gesetz. Aber ich würde last but not least Tim jetzt sozusagen die Praktikerin Perspektive, vielleicht kannst du die nochmal versuchen zu antizipieren.
Ja. Ja, das probiere ich gerne. Reik hat jetzt schon ganz viel gesagt, was ich auch sagen könnte. Also um das einfach zu machen, die bisherigen Probleme im Versammlungsrecht und in der versammlungsrechtlichen Praxis, von denen wird keins behoben mit dem Gesetz. Die Sachen, wo eine scheinbare Liberalisierung drin ist, die werden immer mit neuen Behördenanordnungsermächtigungen wieder aufgehoben und verschlimmert. Insofern löst das die Probleme eigentlich nicht. Aber was das Gesetz macht, ist, die versammlungsrechtliche Praxis in Sachsen zu kodifizieren, also in Gesetzesform zu gießen und damit festzuschreiben. Und damit meine ich den problematischen Teil der versammlungsrechtlichen Praxis, nämlich dass die Polizei das Sagen hat. Also ich erlebe das seit 25 Jahren quasi wöchentlich in Kooperationsgesprächen. Es geht Polizei und Behörden immer darum, das Versammlungsgeschehen steuerbar zu machen, händelbar zu machen, in geordnete Bahnen zu lenken. Und genau diesen Geist atmet das Gesetz voll und ganz. Und Reik hat es ja mehrmals vorgelesen, was das Bundesverfassungsgericht in dem Brockdorf-Urteil gesagt hat. Das ist halt genau das Gegenteil davon. Und da, also ich bin immer dafür, dass man den Kampf ums Versammlungsrecht auch ein bisschen von einer theoretischen Reflexion auch noch machen kann. Der Verfassungsrichter Hoffmann Riem hat nach dem Brockdorf-Urteil ja auch gesagt, das ist die Luftröhre der Demokratie. Auch wenn ich mir selber wünsche, dass wir viel mehr als eine schmale Luftröhre haben, die immer zugequetscht wird, in einer marktförmigen, eingehegten Demokratie, ist es ja trotzdem verdammt wichtig, denn das machen wir, glaube ich, gemeinsam seit vielen Jahren immer wieder, dass man darum kämpft, dass die Luftröhre so groß wie möglich irgendwie ist. Und jetzt passiert, jetzt passiert halt was mit dem Entwurf, dass man an vielen Stellen denken könnte, naja, es ist ja für die Praktiker ist jetzt klar, welche Sachen ich machen muss, was ich angeben muss, wie die einzelnen Schritte sind. Aber das sind halt viele Sachen, die noch weiter in dem Brockdorf-Urteil ausgeführt werden, werden quasi umgedreht. Also die Typ- und Gestaltungsfreiheit von Versammlungen, die innere Versammlungsfreiheit, was in vielen Länderversammlungsgesetzen schon rausgenommen ist, das Schutzgut der öffentlichen Ordnung, wo in der Begründung sich wieder gefeiert wird, dass das ein supergeiler Auffangtatbestand ist. So, ne? Das ist einfach Unsinn. Die Sachen mit den Ordnern hat Reik schon ausführlich gesagt. Das ist quasi, wäre in der Praxis das Gleiche, wie auch ein Haufen Gerichtsurteile sagen, wenn ich zu einer Versammlung komme und da ist ein Polizeikessel drumherum, da ist so viel Polizei da, dass ich mich abgeschreckt fühle, von meinem Grundrecht Gebrauch zu machen. Ist das gesetzeswidrig, die Regelung mit den Ordnern, die erzeugt genau das Gleiche. Und die Ordnerinnen in Versammlungen sind ja Leute, die noch eine besondere Verantwortung für die Versammlung übernehmen, um zu helfen, dass die Versammlung irgendwie sinnvoll funktionieren kann. Und wer will da noch Ordner machen? Also das ist, und wir haben eine extrem unterschiedliche Praxis in Sachsen. Also ich glaube, bei Demonstrationen hier in Leipzig kriegt ihr das oft hin, habt ihr das mühsam erkämpft, dass die Ordner nicht unbedingt immer gleich kontrolliert werden. Ich bin viel im Erzgebirge, Zwickauer Raum, Vogtland unterwegs, da brauchen wir damit gar nicht kommen. Da wird immer und jederzeit schon überprüft mit immer Verweis auf die ein, zwei schwierigen Urteile vom OVG Bautzen dazu, dass ja die Zuverlässigkeit von den Ordnern klar sein muss. Und jetzt wird das halt alles auf so einen Polizeiblick das Ganze runtergebrochen. Brockdorf-Urteil sagt klar, Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist vor allen Dingen als Abwehrrecht gegen den Staat wichtig. Und es gibt ja so einen langen verfassungsrechtlichen Streit oder so eine verfassungsrechtliche Debatte, dass es neben Abwehrrechten gegen den Staat auch die Schutzpflichten durch den Staat gibt. Und natürlich kennen wir alle wahrscheinlich auch Versammlungen, wo wir irgendwie auch einfordern, dass wir uns versammeln können und nicht von Nazis angegriffen werden oder von irgendwelchen anderen. Also dass man sozusagen auf diese staatliche Schutzaufgabe an manchen Stellen auch irgendwie angewiesen ist und die auch einfordert. Mal unabhängig davon, dass in der Praxis da oft sehr mit zweierlei Maß gemessen wird. Ne? Also wir haben das im Erzgebirge schon öfters mal erlebt. Ne? Da ist prinzipiell, rühmt sich dann die Polizei, sie haben die Angriffe abgewehrt und sind ihrem Auftrag der Gefahrenabwehr nachgekommen, aber für Strafverfolgung hatten sie leider keine Beamten. Ne? Und ihr kennt genügend Demonstrationen in Leipzig, wo es genau andersrum ist. Also das zweierlei Maß ist das Problem. Und ich sehe das so, dass der Gesetzentwurf wirklich einseitig das macht, was in der polizeilichen Praxis in Sachsen schon lange, lange passiert, nämlich zu sagen, ohne Polizei keine Demokratie, ohne Staatsmacht keine Demokratie. Also die Polizei, ein gewaltförmig aufgestellter Apparat, ist der Garant dafür, dass es überhaupt Demokratie, Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit geben kann. Und das sagt das Gesetz eigentlich unterschwellig in jeder Buchstabe und in jeder Faser. Und das ist, glaube ich, das große Grundproblem. Ja, das ist einfach wirklich völlig das Abwehrrecht umdreht. Und das passt in die gesamte Entwicklung von innenpolitischen Verschärfungsdiskursen der letzten Jahrzehnte, dass wir halt zu einem präventiven Sicherheitsstaat werden. Also nur Polizei kann auch Freiheiten garantieren. Ohne Polizei bricht Chaos aus und alle hauen sich gegenseitig aufs Maul. So, und das ist einfach das Grundproblem. Und es stehen jetzt viele Sachen drin, wo man halt erstmal sagen könnte, es klingt doch gar nicht so schlecht, das macht das Ganze irgendwie gut und damit auch schwer angreifbar, vielleicht in einer einfachen öffentlichen Diskussion. Also wir merken jetzt hier, wie viel Erklärung es braucht, um das irgendwie klar zu machen. Was, glaube ich, auch kann ich mir zumindest vorstellen, auch eine öffentliche Mobilisierung oder einen größeren Protest gegen dieses Gesetz an dieser Stelle schwierig macht. Aber wichtig ist immer, tatsächlich, dass wir uns den Geist von dem Prokdorf-Urteil sehr tief zu eigen machen und verinnerlichen. Da haben außerparlamentarische Bewegungen jahrzehntelang hart dafür gekämpft, auch unter hohen Opfern und hohen Aufwendungen, dass es überhaupt mal zu diesem Urteil kam. Und ich habe von Versammlungsbehördenleitern und von Polizeijuristen höre ich immer wieder, ach Prokdorf, komm mir doch nicht damit, das ist doch Schnee von gestern. So, ne? Genau, und das ist einfach das, wo man, glaube ich, auch auf die Barrikaden gehen muss, um zu sagen, diese Reik hat es an vielen Details aufgeführt, dieser Ansatz von permanenter staatlicher Reglementierung. Es gibt Versammlungsbehörden, die haben auch jetzt noch Formulare, wo drinsteht, man soll angeben, welche Redner sprechen, welche Musikstücke abgespielt werden. Die gehen immer über die Befugnisse weit hinaus. Da könnte man jetzt sagen, jetzt schaffen wir einen einheitlichen Rahmen, das dürfen die dann nicht mehr. Ist doch super, totale Liberalisierung, ist alles richtig toll. Aber es sind ganz viele Ermächtigungen da für tiefgreifende Eingriffe in die innere Versammlungsfreiheit und in die Typ- und Gestaltungsfreiheit von Versammlungen. So, also gerade auch mit diesem Auffangtatbestand öffentlicher Ordnung, da könnte man lange drüber reden, das zu erklären, geht wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu weit. Aber es entstehen ja auch immer neue Protestformen, neue Formen von Versammlungen. Und das ist ja genau der Kern dieser sogenannten Luftröhre der Demokratie, dass jede Form möglich ist. Reik hat es gesagt in Bezug auf das Uniformverbot, das wollten sie 2012 schon zu einem echten Militanzverbot machen. Haben sie ein bisschen gewartet, da war das noch nicht durchsetzbar. Jetzt ist es wahrscheinlich durchsetzbar, um das sozusagen da reinzubringen. Aber natürlich kann sich jeder ein grünes T-Shirt anziehen oder ein rotes T-Shirt oder wie auch immer, um irgendwie eine Gemeinsamkeit Ausdruck zu verleihen. Und da ist halt ganz viel Willkür dran. Wenn ich jetzt mit Menschen aus Versammlungsbehörden reden über dieses neue Gesetz, sagen die, oh, da kommen mehr Kompetenzen, Verantwortung und Aufgaben auf uns zu und oh, das wird ganz spannend. Die freuen sich da richtig drauf, dass sie reglementieren können, weil wir haben ja an mehreren Stellen zu dem Uniformierungsverbot, zum Schutzwaffenverbot, glaube ich, an mehreren Stellen ist die Ermächtigung drin, dass die Behörde Anordnungen dazu erlassen kann. Und das macht es, glaube ich, schlimm. Ein Grundproblem, auf das ich noch ganz kurz zu sprechen kommen will, oder das eigentliche Grundproblem versammlungsrechtlicher Praxis, Auflagen, also beschränkende Verfügungen, können nur erlassen werden, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist nach dem bisherigen Gesetz. Die Ordnerüberprüfung greift nur, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist. Wir haben aber eine hohe rechtliche Anforderung, Rai kann das besser ausführen als ich, an die Gefahrenprognose, an die polizeiliche Gefahrenprognose. Da haben wir schon immer das Problem. Die Versammlungsbehörde kann eigentlich keine Gefahrenprognose erstellen, weil sie gar nicht den Zugriff auf die Daten, auf die polizeilichen Erkenntnisse hat. Und die Urteile sagen ganz klar, dass man ganz konkrete, auf den Einzelfall bezogene Tatsachen braucht, dass wenn die Auflage nicht gemacht wird, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Schaden eintritt. Dann darf eigentlich erst die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden. So, die Praxis ist eine andere. Die Praxis bei großen Versammlungslagen ist, die Polizei ruft in der Versammlungsbehörde an und sagt, wir brauchen die und die und die Auflage, um unseren Einsatz ordnungsgemäß durchführen zu können. Also die Verkehrung ist in der Praxis die ganze Zeit da und die wird jetzt festgeschrieben. Ja, also das sozusagen, dass sich das Verhältnis rumkehrt. Gerade bei im weitesten Sinne linken Demos, von Antifa bis Klima, Frieden, würde ich davon ausgehen, in meiner Erfahrung, 95% der Versammlungsbescheide quer durch Sachsen erfüllen die Anforderungen einer Gefahrenprognose nicht. Da steht immer nur drin, es ist ersichtlich, dass die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet ist, deswegen ergehen folgende Auflagen. Und das heißt ja auch zum Beispiel bei den Ordnern, jedes Mal, wenn die Versammlungsbehörde als beschränkende Verfügung reinschreibt, es gibt ein Glasflaschenverbot, um eine Gefahr abzuwehren, sagen sie, das können wir ja nur erlassen, wenn prinzipiell die öffentliche Sicherheit gefährdet ist, also müssen wir auch die Ordner überprüfen. Und müssen diesen ganzen Daten hin und her Wahnsinn, der da drinnen steht, auch irgendwie umsetzen. Und das ist also, ich glaube, das ist insgesamt das große Grundproblem, dass wir bisher gemeinsam immer sehr versucht haben, eben über die Bundesverfassungsgerichtsurteile bei den Verwaltungsgerichten zu erstreiten, dass diese Kriterien angelegt werden müssen. Und wenn das Gesetz das jetzt aber andersrum sieht und das Gesetz keiner angreift, dann haben wir an der Stelle wirklich ein Problem. Also da denke ich schon, dass Versammlungsfreiheit da sehr eingeschränkt und gefährdet wird. Ich sehe auch ein paar positive Aspekte, also die Ordner ab 16, das ist einfach höchste Zeit geworden. Ich weiß, wie wir bei Klimastreikdemos Schwierigkeiten hatten, dann immer Volljährige den FFF-Kids vorzusetzen und zu sagen, die passen jetzt auf euch auf, weil es steht im Gesetz, ist einfach Schwachsinn. So. Aber damit will ich es vielleicht erstmal belassen, das Grundproblem ist einfach die polizeiliche Praxis, dass zwischen verschiedenen Versammlungslagen mit zweierlei Maß messen und die parallelen Befugnisse, also das kann nur für Chaos sorgen. Während den Versammlungen zu sagen, sind beide gleichermaßen zuständig, da hat die Polizei einfach freie Hand an der Stelle und das macht keinen Sinn.
Danke, auch nochmal für diesen Blick. Ich glaube, die Zeit ist ganz schön gewandert. Ich würde jetzt sozusagen nicht auf die Einzelaspekte, ich glaube, die habt ihr gut angerissen, da könnt ihr gerne auch nochmal fragen. Ich muss jetzt trotzdem kurz kommentieren. Ich finde das mit den Ordnerinnen ab 16 auch gut. Mich hat neulich eine Jugend-Antifa-Gruppe aus Dresden, 14-Jährige oder so, angeschrieben, die eine Demo machen wollen. Und ich muss jetzt trotzdem den Kommentar machen, es können 16-Jährige trotzdem nicht ihre Kommunalparlamente wählen, aber immerhin können sie jetzt Demos ordnen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Vielleicht nochmal zur politischen Motivation. Kerstin, warum wird so ein Gesetz gemacht? Hast du da eine These? Wieso wird das jetzt vorgelegt? Wir haben ja Vorläufer, glaube ich, in NRW. Ist auch ein recht scharfes Versammlungsgesetz auf den Weg gebracht und beschlossen worden. In Hessen, glaube ich, auch. Jetzt kommt Sachsen. Kannst du das politisch interpretieren, warum jetzt so ein Gesetzesentwurf mit so einer Verkehrung sozusagen eigentlich der Versammlungsfreiheit uns hingelegt wird?
Also, ich bin nicht die Koalition. Ich sehe einmal den Aspekt, den Tim jetzt zum Schluss ja deutlich gemacht wird. Man will sozusagen die Möglichkeiten für die Polizei verbessern, ihre Eingriffsmöglichkeiten. Dass damit Versammlungsfreiheit hinten runterfällt, ist, glaube ich, sehr deutlich geworden. Die Grünen haben vielleicht davon geträumt, dass Sie, wenn Sie das Versammlungsgesetz ändern, so wie es eben im Koalitionsvertrag drinne stand, wie es dort reinverhandelt wird, dass da was Gutes rauskommt. Und wahrscheinlich werden Sie sich auch feiern für die 16-jährigen Ordnerinnen. Und die werden uns auch erzählen, dass die Regelung zu den leitungslosen Ansammlungen, da geht's doch gegen die Spaziergänger. Da können wir das doch endlich mal in den Griff kriegen. Also ich sehe dort, dass Sie im Grunde, ich bin jetzt ganz brutal, ich sehe gerade bei den Grünen, dass Sie eigentlich auch nur noch Ordnungspartei sind in diesen Fragen. Die wollen dort Ordnung haben. Und ich meine, ich erlebe es oft genug, dass wirklich die Grünen, SPD häufig auch, dass die sozusagen mit den Schmuddelkindern von der Antifa nichts zu tun haben wollen. Seien wir mal wirklich ehrlich an der Stelle. Und die sehen nicht die Probleme, die hieraus erwachsen aus diesem Gesetz mit der Datensammelwut. Ich warte nur drauf, dass dort irgendjemand kommt und sagt, na, wer nichts zu verbergen hat, der kann doch auch seine Daten 2 Jahre bei der Versammlungsbehörde lassen, dass die zwischenzeitlich bei Polizei und Geheimdienst gelandet sind. Okay, damit muss man halt leben. Also ich sehe hier einerseits, dass Sie jetzt hier auf Zeitdruck machen, noch schnell zum Ende der Legislatur, aber denen ist nicht bewusst, welche gravierenden Einschränkungen das wirklich für die Versammlungsfreiheit mit sich bringen. Und seien wir doch mal ehrlich, wo ist denn der Gesetzentwurf geschrieben worden? Der ist nicht in einem grünen Ministerium oder in einem SPD-Ministerium geschrieben worden, der ist im Innenministerium geschrieben worden, wo seit Jahren die CDU vorne dran steht. Und das ist CDU-Handschrift. Und mich ärgert das einfach nur, dass SPD und Grüne jetzt so tun, innerhalb ihrer Koalition, das sei schön. Also ich sage jetzt mal, hier hoffe ich ganz einfach, dass sie eine Verzögerungstaktik machen, wie die CDU das bei anderen Gesetzen macht. Dann lieber das alte Gesetz als jetzt das neue. Also ich weiß nicht, wie wir dann wirklich noch vernünftig Versammlungsfreiheit in Sachsen garantieren sollen.
Da knüpft vielleicht eine nächste Frage an, die ich im Kopf habe. Ich weiß nicht, Raik, Tim, vielleicht ja, Tim, soll man denn zukünftig noch Demos anmelden? Also mit so einer Gesetzesgrundlage, also gerade diese Ordnerinnenfrage, weil ich denke auch, linke Demos, kann ich vielleicht kurz die Anekdote einschieben, ich habe morgen eine Demo angemeldet, gegen die Auslieferung von Menschen nach Ungarn. Und ich musste im Kooperationsgespräch relativ lange über das Uniformierungsverbot diskutieren, weil schwarze Jacken und abgeklebte Marken. Und dann habe ich irgendwann gefragt, naja, wann ist denn das mal zum Zuge gekommen in den letzten 2-3 Jahren? Nie. Aber es gab eine sehr heftige 10-minütige Diskussion darüber. Das wurde quasi als Popanz in den Raum gestellt. Und daraus kann man ja auch ableiten, wie die Demo eingeschätzt wird. So, ne? Und es wird einfach sozusagen diese Ordnerinnenüberprüfung, das war meine Brücke, wird wahrscheinlich linke Demos ausnahmslos betreffen. Das hast du schon angedeutet, Tim, genau. Aber was macht man damit? Nur noch leiterlose Versammlungen, Spontanversammlungen bringen es auch nicht?
Ja, also auf das Konstrukt der leiterlosen Versammlung sich einzulassen, wenn da drin steht, die Behörde trifft dann Anordnung. Reik hat ja gesagt, wo das hinführen kann, wie sich da die berühmte Katze in den Schwanz beißt am Schluss. Also ich glaube, in der Praxis werden wir alle, die das über Jahre betreiben, trotz allen Widerständen und allen Freiheiten, die wir uns da erkämpfen, natürlich eingehegt von so einer, du musst immer mit der Behörde reden und du willst dich bei denen gutstellen, sonst kriegst du bei der nächsten Versammlung Ärger und irgendwie, ne, das, glaube ich, passiert unterschwellig vielen. Insofern, wir brauchen insgesamt viel mehr Aktionsformen, die einfach passieren. Also dieses, ich habe das im Gespräch mit Initiativen, wenn ich mir meine Parents for Future Gruppe angucke, die total coole Aktionen machen in Chemnitz und die dann aber jedes Mal vorher fragen, ob sie das dürfen und das alles ganz genau anmelden. Wenn sie bei Grün über der Ampel gehen am Klimastreiktag mit Schildern in der Hand, wird das exakt als Versammlung angemeldet, wo ich sage, einfach auch mal machen. Ne? Also ich glaube, wir brauchen, um eben verschiedensten Protest- und Aktionsformen Ausdruck zu verleihen, sollte es durchaus häufiger auch mal einfach so Aktionen geben. Das Ding ist, was auch in diesem Gesetzentwurf wieder deutlich wird, also in meiner Welt waren schon ganz, ganz viele Aktionen immer vom Grundrecht auf Versammlungsfreiheit geschützt, aber in Augen von Polizei und Behörden waren es so eine Aktion nicht. So, weil da ist nur was, eine angemeldete Versammlung, was eingehegt ist, fällt unter den Grundrechtsschutz. Das ist ja auch das ganze Thema bei Blockadeaktionen und so weiter. Ne? Dass dann immer gesagt wird, das eine ist, wer zuerst anmeldet, hat Recht. Ne? Das eine ist die richtige Versammlung, das andere sind die bösen Störer oder irgendwas. Ne? Wo schon in der Praxis ganz grundsätzlich gesagt wird, wir sprechen euch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ab, was man aber faktisch in dem Moment hat. Weil man einen Grund hat, sich zu versammeln und das wahrnimmt. Ne? Insofern, ich glaube nicht, also mehr Kreativität und auch mehr Spontanität und einfach mal zeigen, so wollen wir das nicht, kann Sinn machen. Aber ich glaube auch, dass man trotzdem einen Weg finden muss, damit umzugehen. Also ich würde sagen, es muss auf jeden Fall Klagen geben. Wir müssen insgesamt alle, die sich damit befassen, dranbleiben, Versammlungsbehörden zu erziehen. Also das ist das ist müßig und das ist ein dickes Brett, aber es kann funktionieren. Also ne, so das beste Beispiel ist einfach, Leipzig hat eine ganz andere Versammlungspraxis als der ländliche Raum ringsrum an manchen Stellen. Ne, das ist mühsam erkämpft und unterstritten. Insofern glaube ich, dass man in der Konsequenz an einigen Stellen nichts anderes übrig bleiben wird, als da weiter zu streiten drum. Ne? Also ich bin gespannt, wenn das jetzt kommt, wenn einige Dinge aus diesem Gesetz das erste Mal praktisch angewendet werden, da werden schöne Verfahren kommen müssen. Also wir haben erst jetzt, hatte ich jetzt letztens erst eine Versammlung auf 200 Leute angemeldet, 12.000 waren da. Wäre eine Straftat, müsste ich nach dem Gesetz ein ordentliches Strafverfahren an die Backe kriegen. Und das ist absurd. Also so einen Fall möchte ich einmal sehen. Dass dann jemand da irgendwie eine Straftat draus macht. Also ich glaube, Raik, ich hoffe, du, also wenn das Gesetz kommt, müsstest du dir ein bisschen mehr Zeit schaffen in den nächsten Jahren.
Ich mache kein Strafrecht, aber ich kenne Kollegen, die machen sowas. Ich würde vielleicht noch kurz ergänzen. Grundsätzlich bin ich auch ein Fan davon, einfach mal machen und nicht alles anmelden. Und ich weiß, es gab auch schon öfters Versuche, auch bundesweite Demos einfach zu bewerben, ohne die offiziell anzumelden. Es gibt aber auch gute Gründe, halt das Anmeldeverfahren zu durchlaufen, einfach damit man einen offiziellen Anlaufpunkt für bei bundesweiten Demos hat, damit man den Schutz der Versammlungsfreiheit hat, weil die Versammlungsfreiheit ja grundsätzlich polizeifest ist, ist jetzt auch noch ein bisschen aufgeweicht. Aber die Versammlungsfreiheit oder der Artikel 8 schützt auch die Versammlungsteilnehmenden. Deswegen gibt es auch Gründe, auch dieses Verfahren zu durchlaufen. Also die ganze Zeit alles nur auf Spontan-Demos oder Alt-Demos laufen zu lassen, ist, glaube ich, kein Rezept, was auf Dauer funktionieren kann. Ja, man braucht einfach den
Fügungen hier
von Artikel 8.
Zumal wir auch schon mit Allgemeinverfügungen hier gehandelt haben, wenn unangemeldet zur Demonstration aufgerufen wurde. Ne? Genau, aber das heißt dahingestellt. Ich würde jetzt euch die Möglichkeit geben, gerne nachzufragen, auch zur Einzelregelung, zur Einschätzung, genau, Statements zu machen. Jo.
Also da plaudere ich jetzt insofern aus dem Nähkästchen. Bei der SPD mache ich mir dort nur teilweise Hoffnung. Der Abgeordnete, der dort im Innenausschuss sitzt, ist selber Polizist. Also und da ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine andere Sichtweise da, obwohl er sonst eher ein linker Sozialdemokrat ist, will ich dazu sagen. Und dann haben die Grünen zwei Abgeordnete im Innenausschuss und ich sehe die umfassenden Ausführungen von Herrn Lippmann schon vor meinem geistigen Auge, dass er begründen kann hervorragend, dass das alles so gut ist. Und insofern, also ich würde sagen, der Herr Lippmann weiß sehr genau, was im Gesetz drinne steht. So, und auch der Herr Pallas weiß, was drinne steht. Und Sie denken, Sie können da mit Änderungsanträgen dann nochmal was ändern. Daran glaube ich aufgrund der Zeitleiste eben nicht. Also die eine Sitzung haben wir die Anhörung, dann warten wir aufs Protokoll und dann ist sozusagen 5 Wochen später die einzige Sitzung des Innenausschusses, was diesen Gesetzentwurf fertig machen kann fürs Parlament. Dort werden eigentlich die Änderungsanträge der Koalition bearbeitet. Die Zeitleiste kann nur mittels Sondersitzungen dann ausgefüllt werden. Also, und ich denke nicht, dass Grüne und SPD sich an der Stelle gegen die CDU durchsetzen können. Denn wie ich vorhin gesagt habe, die CDU führt das Innenministerium und die CDU will das Ding so durchbringen. Und SPD und Grüne versuchen jetzt die letzten Monate in dieser Koalition einfach nur noch zu überleben.
Also kurz vielleicht dazu ergänzend, ich denke, man kann sich das schönreden. Ne? Man kann sich dieses Gesetz schönreden als Regelungen, die schon lange Praxis sind, schreiben wir fest, damit der Anwender keine 1000 Seiten Versammlungsrechtskommentar kaufen und lesen muss, sondern weiß, was er alles machen muss, damit alles in geordneten Bahn ist. Aber das kann man sich schönreden und wenn man die Rechtfertigung und das FAQ der Grünen Landtagsfraktion anguckt im Internet, das ist sehr umfangreich, da findet genau das statt. So, ne? Deswegen habe ich vorhin das ein bisschen umständlich ausgeführt. Es ist gar nicht so einfach zu begreifen, sozusagen, was das eigentlich macht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die sich da ja einfach selber ein Stück weit auch die Taschen vollhauen oder sich irgendwie Scheuklappen anlegen an der Stelle, ne? So.
Also ich hatte jetzt noch mal leise gesagt, die Spaziergänge im ländlichen Raum, die über Wochen und Monate unkontrolliert stattfanden mit all den Dingen, die dabei passiert sind, das wird der Aufhänger sein, dass man jetzt diese leitungslosen Versammlungen doch endlich auch mal reglementieren wird.
Wenn ich noch mal ganz kurz darf zu den leitungslosen Versammlungen, weil ja da auch ein bisschen, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht. Bisher war es Pflicht, dass eine Versammlung einen Leiter haben muss und war Ordnungswidrigkeit oder Straftat, wenn es keiner war. Insofern kann man auch das als eine gute Liberalisierung sehen, zu sagen, es ist ein geringerer Eingriff, das behördlich zu reglementieren, anstatt die Versammlung dann aufzulösen, wenn sie keinen Leiter hat. Also dann hat die halt keinen Leiter, aber das Grundrecht haben sie trotzdem. Das kann man sich als eine tolle Liberalisierung schönreden. Halt aber mit den Effekten, die wir schon erwähnt haben dazu. Ne?
Na, ich habe das Gesetz so verstanden, ihr könnt mich gern noch mal korrigieren, dass dann die Behörden die Leitung stellen.
Nach dem Entwurf jetzt, genau. Und nach der alten Fassung, also nach dem jetzt noch gültigen Versammlungsgesetz, muss jede Versammlung einen Leiter haben. Und das wurde halt dann als Grund benutzt von Polizei vor Ort, die aufzulösen. So, was aber natürlich auch rechtswidrig ist, weil alleine das Nichtvorhandensein eines Leiters ist kein Auflösungsgrund. Punkt. So. Praxis war halt eine andere. Genau.
Zwei Meldungen hier vorne und da hinten.
Also der Gesetzentwurf der Staatsregierung kommt durch, wenn wir uns zeitlich da irgendwie auf Reihe kriegen. Der AfD-Gesetzentwurf hat keine Möglichkeiten, irgendwie eine Mehrheit im Sächsischen Landtag zu kriegen. Es ist bloß für mich, für die öffentliche Wahrnehmung her, eine Katastrophe. Wir haben jetzt ganz viele wichtige Fragen zur Versammlungsfreiheit hier diskutiert. Das sind keine einfachen Gegenstände. Und dann wird zwischendurch immer gefragt, na, aber wenn Ausländer, denen steht doch das Recht dann gar nicht zu, Ausländer dürfen gar nicht demonstrieren. Und dann kommt der Nächste mit diesem rassistischen Angriff und andere Sachverständige diskutieren jetzt, wie ist das mit diesen leitungslosen Versammlungen, es hat die und die Vorteile. Und dann kommt wieder so ein Vorwurf, ja, gucken Sie sich doch die Demonstration derzeit an mit diesen Ausländern und was dort alles gerufen wird und so weiter und so fort. Und dann versuchen wir das nochmal mit den Ordnern zu diskutieren und dann kommt wieder die AfD mit einer Frage, wo es dann wieder nur um ihren Gesetzentwurf geht. Das ist mein Problem bei dem Zusammenschmeißen bei so einer Anhörung.
Zwei Gesetzentwürfe sind nicht miteinander verknüpft, dass wenn die große Koalition, die Kenia die annimmt, dass dann auch der AfD-Gesetzentwurf mit durchginge, sondern die sind getrennt voneinander zu behandeln. Was halt aber tatsächlich anstrengend ist, sich mit so einem Unsinn in einer eigentlich sachlichen Debatte beschäftigen zu müssen.
Im Versammlungsgesetz, im geltenden. Diese Was-machen-Frage, die würde ich auf jeden Fall auch nochmal in den Raum stellen. Ich habe auch gedacht, wird das Gesetz jetzt wirklich beschlossen? Das muss man, glaube ich, noch nicht so final sagen oder angenommen. Ne? Also ist noch Raum für Protest? Das können wir ja vielleicht dann nochmal nach den Partikularfragen diskutieren.
Also zur Frage der Ordnerin hat Reich vorhin sozusagen das Verfahren, was jetzt drinsteht, schon erläutert. Da steckt aber noch eine ganze Menge Meerschweinereien drin. Also bisher, auch von dem alten Versammlungsgesetz von 1953 aus der Bundesrepublik, galt, Ordner sind genehmigungspflichtig durch die Behörde. Also die Versammlung soll, als solche ist erlaubnisfrei, aber die Anzahl der Ordner muss beantragt und genehmigt werden. Aus der Erfahrung der Weimarer Zeit, ein übermäßig militärisches Gepräge, also eine Demo, die nur aus Ordnern besteht, zu verhindern. Das ist jetzt komplett rausgenommen. Also auch an der Stelle umgekehrt kann man sich streiten, ob das in der Praxis relevant war in der letzten Zeit. Aber das ist rausgenommen und der Begriff Ehrenamtlichkeit der Ordner ist rausgenommen. Ist er wieder drin? Im Referentenentwurf war er draußen. Achso, okay, dann steht er jetzt wieder drin. Also im Referentenentwurf war das rausgenommen und im Referentenentwurf, weil wir auch bei der Frage waren, werden sich die kleinen Koalitionspartner dann rühmen, was sie alles Tolles gemacht haben. Da stand ja noch verschärfend bei der Ordnerüberprüfung drin, dass das reine Ermittlungsverfahren und Strafverfahren auch ausreichen, um die Ordner abzulehnen. Dieser Passus ist auch wieder rausgenommen worden. So, okay, das mit den Ehrenamtlichen habe ich gedacht, das steht noch drin, weil das wäre tatsächlich ein Riesenproblem. Dann kann man nämlich professionelle Security-Firmen als Ordner einstellen. Ich glaube nicht, dass wir das wollen.
Ich würde das mit der Veranstalterrolle mal kurz noch bisschen darstellen. Das habe ich uns weggelassen, weil ich dachte, das wird zu kleinteilig. Das ist aber auch eins der Probleme zu Zuständigkeiten. Ich lese mal den einen Satz vor. Wer zu einer Versammlung einlädt oder aufruft oder eine Versammlung anzeigt, ist Veranstalter. Also zwei oder. Also es gibt quasi drei Möglichkeiten, zum Veranstalter einer Versammlung zu werden. Also entweder ich bin die Person, die einlädt, ich bin die Person, die aufruft oder ich bin die Person, die das bei der zuständigen Behörde anzeigt. Und ich habe mich gefragt bei dem Lesen, wer ist es denn jetzt? Also ist es die zuerst auftaucht bei der Behörde? Also es gibt einfach keine Reihenfolge. Und mit dem Aufrufen, das ist tatsächlich neu hier drin, nach dem Gesetzeswortlaut ist da auch erfasst, wer das bei Twitter oder anderen Social Media irgendwie teilt, wer dazu aufruft. Ein Aufruf ist die Mitteilung des Ortes, Zeit und Thema. Also wer einfach ein Plakat weiterleitet, Facebook, Twitter, X, was auch immer, Blue Sky, kann damit auch zum Veranstalter, Veranstalterin werden, in der Tat. Wenn das vorher quasi keine Einladung gab oder auch vorher nicht bei der Behörde angezeigt wurde, bin ich dann auf einmal als weiterleitende Person Veranstalter. Das ist mir völlig schleierhaft, wie das gelöst werden soll. Also ob dann Erstanmelderprinzip und der hier drin gilt, ich kann es nicht sagen. Das ist einfach nicht zu Ende gedacht, das Gesetz, auch an dem Punkt.
Also ganz kurze Ergänzung. In der Begründung steht auch explizit drin, dass Aufrufe im Internet einem zum Veranstalter machen können. Das ist direkt so aufgeführt. Und ich habe eine Praxisanekdote schon vor ein paar Monaten, als dieses Gesetz, ne, gilt noch nicht, ein Versammlungsbehördenleiter 10 Organisationen, Initiativen angerufen hat, weil er im Internet Aufrufe geteilt auf verschiedenen Accounts gesehen hat und rausfinden wollte, wer ist denn jetzt der Veranstalter. Da hat er wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als selber sozusagen Ermittlungsbehörde zu spielen und den Veranstalter zu finden, um kooperationsfreundlich zu sein, damit er vielleicht doch mal die Versammlung anzeigt. Das ist absolut absurd, zumal wir dann wieder da sind, wenn sich maßgebliche Angaben zur Versammlung ändern und man die nicht anzeigt, macht man sich strafbar. Also das heißt, da kann man ja rein interpretieren, wer einen Aufruf teilt und dann passiert irgendwas, steht mit einem Bein in der Strafbarkeit und das ist absurd. Also das ist, glaube ich, auch überhaupt nicht zu Ende gedacht an der Stelle.
Okay, noch zwei Fragen. Ich glaube, du warst zuerst und dann hinten und dann nochmal vorne. Vielleicht können wir jetzt sammeln. 1, 2, 3.
Also zu der Identität der Rednerinnen, die müssen meines Erachtens nicht angegeben werden. Also bei Unterordnerinnen fallen sie ja nicht. Und die Angabenpflichten bei der Versammlungsanzeige ist meines Erachtens ein Numerus Clausus. Also da steht nicht drin, sind insbesondere anzugeben, sondern da steht explizit drin, was alles anzugeben ist. Und da gehören Rednerinnen nicht dazu. Zumindest nicht Kraft Gesetzes. Also die Behörde ist natürlich trotzdem nicht gehindert, das in Form einer Auflage zu verfügen, wenn ihr sagt, es gibt einfach eine Gefahrenprognose, dass die und die Rednerinnen kommen und wenn die und die Rednerinnen kommen, wollen wir das verbieten, dass die eine Rede halten. Es gibt eine entsprechende Gefahrenprognose, ist das natürlich trotzdem zulässig. Also das ist das Gesetz. Und es gibt da trotzdem noch Auflagen nach einem anderen Paragraph, die auch noch die Versammlungsfreiheit einschränken können. Ja? Und zum Uniformverbot, das ist relativ, steht nur drin, oder sonst ein einheitliches Erscheinungsbild vermittelnden Kleidungsstücke. Also Kapus können da schon dazugehören, wenn alle in Schwarz kommen. Ist auch wieder die Frage, wie ist das umzusetzen? Der Absatz 2, das hatte Tim vorhin schon gesagt, ermächtigt jetzt die Polizeibehörden, Anordnungen zu erlassen vor den Versammlungen und da alles reinzuschreiben, was alles verboten sein wird. Wo ich mich auch frage, wie soll das denn veröffentlicht werden? Also wie wäre ich geschützt davor, nicht gegen eine Anordnung zu verstoßen? Also wie soll das praktisch umgesetzt werden? Und was passiert, wenn ich es nicht mitbekomme? Und ich komme dann mit dem schwarzen Kapu, also muss ich den dann ausziehen oder wie? Und ich habe ja keinen Einfluss drauf, was andere anziehen. Also das ist eher so ein faktisches Problem. Ja, aber vom Gesetzeswortlaut her ist es möglich. Die Frage, ob es hinreichend bestimmt ist, genau, dann wird es dann hoffentlich ein Klageverfahren dagegen geben.
Die werden es in der Praxis dann einfach so machen, dass sie sagen, der Versammlungsleiter muss es mit dem Auflagenbescheid die Anordnung verlesen, nur da sind alle schon da. Also das ist... funktioniert an der Stelle nicht und gibt dann wieder Eingriffsbefugnisse für die Polizei in der Praxis. Was die Frage zu den Behörden betrifft, ich glaube, die Versammlungsbehörden, gerade im ländlichen Raum, sind niemals darauf vorbereitet, irgendwie regelmäßige Datenverarbeitung, Datenspeicherung, Datenfluss zu so einen Sachen zu machen. Die sind ja schon nicht mal, hat ich vorhin gesagt, in der Lage, eine halbwegs anständige Gefahrenprognose zu erstellen oder irgendwas. Insofern werden die damit überfordert sein, aber ich glaube, die freuen sich trotzdem, dass sie Macht kriegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, da gibt's dann nur das Gerangel. Also wir erleben seit 10, 15 Jahren ja in ganz Sachsen eine zunehmende Versicherheitlichung von Kommunalpolitik, ne, mit Kreisvollzugsbedienstete werden immer aufgestockt, Stadtordnungsdienste und so weiter. Und das findet in dem Bereich auch statt. Und es ist in vielen Kreisen und kreisfreien Städten auch schon so, dass da ja massiv an Technik, an Kommunikation, an allem aufgerüstet wird. Insofern wäre das nur ein Grund, wieder Gelder, die für andere kommunalpolitische Aufgaben sind, umzuverteilen und zu sagen, wir müssen jetzt kommunale Ersatzpolizeien hochrüsten. Und das ist ja bei der Diskussion um das 6. Polizeigesetz, was zum Glück in wenigstens Teilen für verfassungswidrig erklärt wurde, schon so, dass wir ja jetzt seit Jahren ein Polizeivollzugsdienstgesetz und ein Polizeibehördengesetz haben, was den Polizeibehörden, also den Kreispolizeibehörden, auch schon deutlich mehr an Befugnissen gibt. Ich glaube, das ist einfach wirklich eine Spirale, die wir oft in der öffentlichen politischen Diskussion gar nicht auf dem Schirm haben, dass da Befugnisse umverteilt werden auf die kommunale Ebene. Das Land gibt weniger für Polizei und für Ordnungsdinge aus und die Kommune muss, obwohl sie chronisch unterfinanziert ist, das dann tun. Und trotzdem wandern mehr Befugnisse zur Polizei. Also das ist halt so ein bisschen sehr zwiespältig und glaube ich, wird in der Praxis zu Problemen führen, weil die Kreispolizeibehörden, die sind auch gar nicht so ausgebildet. Die haben zwar alle irgendwo in Volljuristen sitzen, aber die haben keine Ahnung. Also das erleben wir ja in der Praxis, wie leicht man die auch an die Wand stellen kann im Zweifelsfall. Argumentativ, jetzt versammlungsrechtlich.
Genau, die Protestfrage, oder das würde ich vielleicht als Abschlussfrage machen. Du, was noch? Die Frage hätte ich nämlich auch an Kerstin gestellt.
Der Wille ist da, die Größe leider nicht. Also das Problem ist, man braucht ein gewisses Quorum, um eben vors Verfassungsgericht zu gehen. Wir werden es bestimmt nicht mit der AfD zusammen machen und die Koalition stellt halt die Staatsregierung. Also das ist in dem Fall echt nicht möglich. Da habe ich mich jetzt eher gefreut, wie Tim und Reik reagiert haben, dass man es dann eben jeweils im Konkreten versuchen muss. Anders wird es diesmal nicht gehen. Und ich habe jetzt nebenbei noch überlegt, was kann man tun, also an die Behörden, dass das Städte- und Gemeindetag dann angenommen sagt, nein, wir wollen das nicht und sich damit, nein. Da mache ich mir keine Hoffnung. Was wir stark machen müssen, wo ich eine Möglichkeit sehe, bei der Anhörung am 18. April werden auch Verfassungsrechtler dabei sein und diesen Gesetzentwurf kritisieren. Jetzt müssen wir bloß dann diese Thematisierung auch noch stärker in die Öffentlichkeit tragen. Ich habe jetzt noch mal einen Kalender geguckt. Wenn dann die Beratung am 30. Mai ist, kann man auch vor dem Landtag noch eine Demonstration anmelden. Also auch solche Möglichkeiten gibt es, selbst dann noch, wenn die Behandlung dann im Landtag ist, im Juni. Und ansonsten wirklich jetzt überall, wo man die Möglichkeiten hat, die Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, was wir wirklich als verfassungswidrig, problematisch und so weiter ansehen, dass man das stärker in die Öffentlichkeit trägt und es nicht als eine Liberalisierung hinstellt und es wird ja nur geregelt, was jetzt schon üblich ist, sondern dass man wirklich die Eingriffe ganz breit und deutlich, wo man es überall kann, thematisiert.
Vielleicht kann ich bei der Normkontrolle das Fensterchen doch nochmal aufschlagen. Juni meinetwegen Beschluss. 1. September soll es in Kraft treten. Klar, da ist ein Zeitraum dazwischen. Am 1. September wissen wir aber, sind auch Landtagswahlen. Ne? Und da bin ich jetzt nicht so formalienfest, aber ist es möglich, die Normkontrolle erst nach dem 1. September sozusagen mit einem neu zusammengesetzten Landtag sich anzuschauen, wie da eigentlich die Positionen verteilt sind? Also ist das Fensterchen dann noch auf? Man hat eine größere Opposition, demokratische Opposition und so weiter. Also könnte man zumindest mal mitnehmen, also als Frage, ob es jetzt realistisch ist. Wahlumfragen, das müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber...
Ich würde es einfach mal an unseren dafür zuständigen Juristen mitnehmen. Ich bin mir da jetzt unsicher, denn es werden ja meine Rechte, meine Bedenken nicht ernst genommen als jetzige Landtagsabgeordnete. Also insofern, mein Bauch, ich bin keine Juristin, sagt mir, das kann nicht der nächste Landtag machen.
Also vielleicht zu diesen Klagendingen. Das ist halt immer ein sehr umständlicher Weg, gegen einzelne Verfügungen bei einzelnen Versammlungen zu klagen. Aber auch das kann man, wenn das Gesetz kommen sollte und restriktiv Anwendung findet, systematisch bis nach Karlsruhe tragen. In einzelnen Fällen, aber das dauert halt immer etliche Jahre. Also wir haben Fälle in der VG Chemnitz 3-4 Jahre, bis die überhaupt mal für die erste Instanz, 3-4 Jahre für die erste Instanz. Das heißt, es dauert dann, keine Ahnung, 7-8 Jahre, bis man mal mit einem Fall in Karlsruhe ist, wenn es keine Normkontrolle gibt und man das im Einzelfall einklagen muss. Trotzdem
aber
lohnt
beim
sich
Polizeigesetz haben wir auch 4 Jahre gebraucht.
Naja, und da ist ja Karlsruhe auch noch dran. Genau.
Trotzdem würde ich eine Lanze brechen. Also wenn jetzt viele Klagen eingereicht werden und die liegen, und wir waren auch schon beim OVG mit einem, ich glaube, Transparente als Vermummungsgegenstände oder so, und das hat jetzt nicht so lange gedauert. Ne? Und angenommen, es gibt 10 laufende Klagen oder 20 in Sachsen gegen verschiedene Normen oder Auflagenbescheide, das würde, glaube ich, trotzdem irgendwas machen. Ne? Aber vielleicht können wir nochmal, so vielleicht jetzt auch zum Ende hin, nochmal davor springen sozusagen. Die Klagen können wir gerne auch nochmal aufnehmen. Aber es gibt ja jetzt sozusagen auch einen Raum für Protest. Ne? Und das war vielleicht auch so ein bisschen die Frage. Man kann natürlich jetzt pragmatisch sagen, die Koalition steht und es wird alles so beschlossen. Aber vielleicht gibt es ja doch noch Stellschrauben. Und es gibt auch noch sozusagen die kommunikative Aufgabe für uns, Versammlungsfreiheit aus dieser Ecke von den Linksradikalen und die da immer demonstrieren gehen. Das ist ja schon sozusagen auch eine öffentliche Etikettierung. Irgendwie Krawall, Gewalt oder so hat man oft mit dem Demo-Kontext zu tun. Wobei die großen Demos da jetzt vielleicht auch eine Chance sind, das umzuetikettieren. Seht ihr noch... Kerstin hat schon Daten genannt oder vielleicht auch Tim. Gibt es sozusagen Bemühungen, Bewegungen, jetzt doch nochmal stärker zu mobilisieren? Ist das Thema mobilisierbar? Das ist auch eine Frage, die könnt ihr euch auch in den Kopf nehmen. Vielleicht seid ihr auch in der Diskussion in Gruppen, Initiativen und so weiter. Genau.
Naja, ich habe die letzten Monate da viel drüber nachgedacht. Ist das Thema irgendwie mobilisierbar und skandalisierbar? Das Problem ist, es lässt sich nicht in 3 Zeilen und in 5 Minuten erklären. Das Einzige, was man immer wieder machen kann, gebetsmühlenartig in allen Kreisen und Ecken, so breit wie möglich, einfach zu sagen, wir brauchen Grundrecht auf Versammlungsfreiheit als Abwehrrecht gegen den Staat und nicht als das Gegenteil. und wir brauchen eine Staatsfreiheit, Typ- und Gestaltungsfreiheit von Versammlungen, die müssen wir aufrechterhalten. Und diese scheinbaren, transparenten, liberalisierenden Regelungen kippen das. Also ich glaube, dieses Argument muss man versuchen, so kurz und knackig wie möglich Leuten klarzumachen. Ich sehe auch die Gefahr, dass es schwierig ist, da größere Mobilisierungen dahinter zu bringen, weil man es halt so umständlich erklären muss. Oder weil es halt einfach so, es ist sehr gut versteckt. Also jetzt mal, wenn wir jetzt mal aus einer konservativen Brille, die haben das richtig gut gemacht. Ne, wenn man das aus der Seite sehen würde, wenn man es irgendwie einschränken will. Aber wir wissen nicht, was nach der Landtagswahl in Sachsen passiert, politisch. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, in solchen Feldern jetzt anzufangen, mehr Widerstand zu leisten, als es, Bündnisse zu schmieden und jetzt was zu tun. Und ich glaube, das, was Kerstin sagt, die Anhörung und die Lesungen im Parlament vielleicht einfach dazu zu nutzen, wenigstens Punkte zu setzen, sollte man wahrscheinlich machen.
Habt ihr noch Impulse, was man jetzt tun sollte vielleicht? Das war ja auch eine Frage. Ihr könnt gerne was beitragen. Suse. Und hier vorne.
Bei den Grünen, weil Kerstin von uns gesagt hat, sie kann sich das schon vorstellen. Ich habe, wo ich mich jetzt damit beschäftigt habe, gestern und heute intensiv, mal auch so rumgeschnarcht, und Valentin Lippmann hat schon was dazu geschrieben und da findet das alles total dufte. Also da steht schon was, dass das. Achso, du meinst die anderen? Genau, aber es gab ja auch eine Kampagne gegen das neue Polizeigesetz. Ne? Wann war das? 2021? 19? 20, ich komme nicht mehr. Ja, genau, aber da gab es ja auch eine Kampagne und da gab es ja dann auch eine große Demo, glaube ich, in Dresden, und da gab es auch viele Innis, die sich da beteiligt haben, auch so aus dem Fußballkontext mit. Weiß ich nicht, ob das Versammlungsgesetz auch das Potenzial für sowas hat. Das müssen politische Akteurinnen entscheiden.
Kann ja spoilern, dass es Bemühungen gibt, aber vielleicht können Leute, die Interesse haben oder noch nicht eingeladen wurden, sich dann auch melden, bei mir zum Beispiel. Also ein bisschen, aber der Zeitslot ist sehr klein, ne? Und sozusagen die, also ich will gar nicht so viel zweifeln, aber danke für den Impuls. Ich glaube, solche Ideen gibt es sozusagen, so Mustervorträge zu machen, kurze Publikationen und nochmal irgendwie ein bisschen in die Spur zu kommen.
Ich habe mir das vor uns gleich aufgeschrieben. Ich habe Zettel und Stift, konnte ich mir aufschreiben, dass wir hier sozusagen für die Öffentlichkeitsarbeit auf jeden Fall nochmal überlegen sollten. Freut uns ja, dass es doch so einfach verständlich war, dieses komplizierte Gesetzeswerk. Es sind zurzeit bloß einfach ganz viele Baustellen. Drum sind wir wahrscheinlich jetzt gerade nicht auf die Idee gekommen, selber sozusagen zu dem Thema auch so ein Flugblatt oder sowas zu machen, wo die Essentials und unsere Kritikpunkte einfach draufstehen. Es sind gerade wirklich zu viele Baustellen. Entschuldigung, aber ich habe mir aufgeschrieben, das als Anregung. Vielen Dank.
Ich glaube, außerparlamentarisch kann man das auch nochmal aufnehmen. Also es ist gut, wenn du es in die Fraktion mitnimmst und ihr da was macht, aber ich habe jetzt schon gedacht, da haben wir uns wohl mal hinsetzen müssen, auch wenn wir alle wenig Zeit haben, aber das kriegen wir hin. Also wer auf jeden Fall wichtig ist, glaube ich, wenn man da. Mir ist gerade eingefallen, wir haben uns noch gar nicht gestritten auf dem Podium. Ich habe meine Lieblingsfrage vor uns gar nicht beantwortet, ob ich im Reich seiner Meinung bin, dass wir eigentlich gar kein Versammlungsgesetz brauchen. Weil da bin ich tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, gerade vor dem Hintergrund, dass ich Anwenderinnen kenne, die dann versuchen, sich mit dem Kommentar hinzusetzen, ohne jemals was von Juristerei gehört zu haben und es zu verstehen. Rein verfassungsrechtlich oder grundrechtlich bezogen ist es richtig zu sagen, es gibt genug Urteile, die das ausproben und das reicht. Aber ich glaube, das ist nicht handhabbar. Insofern kann ich dieser Erzählung auch hinter diesem Entwurf, auch wenn er richtig schlecht ist, halt durchaus was abgewinnen, dass man was Kurzes, Knackiges braucht, wo für Leute klar ist, wie das Ganze funktioniert. Und es gab ja immer mal von verschiedenen Organisationen so Anregungen, ein richtiges Versammlungsfreiheitsgesetz irgendwie zu machen. Aber in einem permanenten Verschärfungsdiskurs, in dem wir sind, macht das wahrscheinlich wenig Sinn. Das war mir jetzt nur noch als Gedanke nochmal, wollte ich nochmal sagen. Insofern, ich verstehe, wie du das als Jurist siehst, aber ich glaube, es ist für viele Leute, dann wäre das dann nicht handelbar.
Vielleicht gibt es ja was weniger Invasives als Gesetze, zum Beispiel sozusagen Zusammenstellungen von Urteilen, Wegweiser, Handlungsleitfäden. Also ich kann mich schon mit dieser grundsätzlichen kritischen Position vereinen, aber das kann man ja auch an anderer Stelle mal.
Man müsste das dann so machen, wie ihr es ja auch schon gemacht habt. Das braucht dann einfach mehr Leitfäden zum Versammlungsrecht, mehr Internetseiten und mehr, die das kurz und knackig rüberbringen. Könnte man auch machen. Sagen wir, schaff mal ab und die Zivilgesellschaft klärt sich selber auf. Das wäre sowieso das Allerbeste.
Schönes Schlusswort. Tim, Raik, Kerstin, vielen Dank für die Diskussion und euch fürs Zuhören, fürs Nachfragen. Wie gesagt, gute Anregung, mehr draus zu machen. Spoiler, das ist in Arbeit. Wer Bock hat, sich da auch zu beteiligen, meldet euch jetzt nach der Veranstaltung gerne. Aber es wird was kommen. Von der Linksfraktion, aber auch außerparlamentarisch, denke ich. Genau. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.